HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl, ich grüße Sie. Ceuta, diesen Ort kennen selbst erfahrene Spanien-Urlauber oft nur vom Hörensagen oder aus den Nachrichten. Denn die spanische Exklave in Afrika hat wenig mit Urlaub zu tun, vielmehr ist sie häufig Schauplatz von Flüchtlingsdramen. Immer wieder versuchen Migranten aus den unterschiedlichsten Staaten Afrikas, die Grenzanlagen zu überwinden. Sie wollen auf spanischen Boden kommen und damit in die Europäische Union gelangen. Die Menschen kommen aus Ceutas Nachbarland Marokko hierher und von dort kommen auch zehntausende Grenzgänger. Für sie ist Ceuta schlicht der Ort, um Geld zu verdienen. Außerdem leben in Ceuta selbst rund 85.000 Spanier, mehrheitlich Christen und Muslime. All das, diese Mischung, macht Ceuta zu einer Grenzstadt zwischen den Welten. Unsere Korrespondenten Jens Borchers und Marc Dugge haben sich die Exklave näher angeschaut.
Wer nach Ceuta übersetzen will, hat es leicht. Am Hafen von Algeciras das Auto abstellen, ein Ticket für die Fähre kaufen und dann mit der Rolltreppe in den ersten Stock. Zum Sicherheitscheck. Dort durchleuchtet ein gelangweilter Polizist das Gepäck. Reine Routine. Eine Passkontrolle gibt es nicht. Schließlich ist eine Überfahrt nach Ceuta aus spanischer Sicht ungefähr so, wie mit dem Schiff von Barcelona nach Mallorca zu fahren. Eine Inlandsreise, wenn auch auf einen anderen Kontinent. Wegen seiner strategischen Bedeutung hat Ceuta schon immer Begehrlichkeiten geweckt. Die Stadt liegt an der Straße von Gibraltar, die Meeresstraße, die Europa und Afrika voneinander trennt und Mittelmeer und Atlantik miteinander verbindet.
Fnidek ist die Grenzstadt auf der marokkanischen Seite von Ceuta, umgeben von Hügeln. Auf einem dieser Hügel spielt Hichem, ein kleiner Junge, Hüpfekästchen. Sein Vater Mohammed steht mit uns auf der Baustelle dessen, was mal ein Haus werden soll. Mohammed hat früher von Ceuta gelebt. Er ging über die Grenze, brachte Waren aus Ceuta nach Fnidek und verkaufte sie dort auf der Straße.
Viele, viele Marokkaner gehen an die Grenze. Aber es gibt nur noch einen Grenzübergang. Und dort muss der ganze Andrang organisiert werden. Früher gab es mehrere. Aber jetzt ist nur noch der Grenzübergang Tarakhal geöffnet.
Mohammed geht deshalb nicht mehr an die Grenze. Zu viel Andrang. Die Polizisten prügeln manchmal auf die Menschen ein, sagt er. Aber was noch schlimmer ist, er darf in Fnidek keine Waren mehr auf der Straße verkaufen. Die Inhaber der Geschäfte haben sich über die Straßenhändler beschwert. Jetzt bin ich arbeitslos, sagt Mohammed, und finde keinen Job. Die Region um Fnidek ist arm. Viele Menschen haben maximal die Grundschule besucht, nie eine wirkliche Ausbildung bekommen. Und Arbeitsplätze sind Mangelware. Deshalb ist Ceuta aus Sicht der Menschen hier eine Goldgrube. Dort können sie als Putzfrauen, Handwerker oder Hilfsarbeiter Geld verdienen. Immer vorausgesetzt, sie werden hereingelassen. Von Politik, vom Anspruch Marokkos auf Ceuta will jemand wie Mohammed nichts hören. Die marokkanischen Politiker sind ihm suspekt. Er traut ihnen nicht.
Die tun doch nichts für uns, auch die gewählten Politiker nicht. Wenn sie die Straße reparieren lassen, verdienen sie selbst daran. Egal von welcher Partei, alle machen es so. Aber sie tun nichts für uns.
So reden viele hier, jedenfalls diejenigen, die sich kein Haus am Meer leisten können. Keine der schicken Wohnungen, die im Zentrum Fnideks wie Pilze aus dem Boden schießen. So reden diejenigen, für die Ceuta ein wirtschaftlicher Rettungsanker ist. Die einzige Chance, wenigstens etwas Geld zu verdienen. Industrie oder nennenswerten Tourismus hat die Region um Ceuta nie anlocken können, trotz schöner Strände. Deshalb drängeln sich so viele Marokkaner aus Fnidek und auch aus Tetuan jeden Tag vor der Grenze. Sie wollen Waren holen aus Ceuta. Der Hafen von Ceuta. Das Mittelmeer glitzert, Segel und Motorboote schaukeln im Yachthafen. An der Strandpromenade mischen sich alte Kolonialbauten mit moderner Zweckarchitektur. Schmuck- und Souvenirläden, Restaurants und Cafés warten auf Kundschaft. Neben dem Yachthafen in einem Gewerbegebiet rangiert ein riesiger Lastwagen, um Nachschub für den Supermarkt Lidl anzuliefern.
Auf den ersten Blick sieht es bei Lidl in Ceuta aus wie in jedem anderen Markt der Kette. Auf Paletten stapeln sich die Produkte. 12 Flaschen Bier sind für 5,99 Euro zu haben, eine Flasche Ketchup für 79 Cent. Das Ketchup ist jetzt um 9:30 Uhr morgens allerdings schon leer gekauft. Ein Marokkaner hat sich sämtliche Flaschen in seinen Einkaufswagen geladen und schiebt ihn Richtung Kasse. Vermutlich würde sie später in Marokko verkaufen, zu einem niedrigeren Preis als dem dort üblichen Ketchup-Preis. Der Lidl in Ceuta ist eben doch nicht wie jede andere Filiale des Unternehmens. Der Journalist Karim Prim aus Ceuta.
Der Lidl-Markt in Ceuta ist der, der in Europa am meisten umsetzt. Dabei gibt es hier offiziell nur 70.000 Einwohner. Hier kaufen die Kunden aber nicht einzelne Waren, sondern ganze Paletten und nehmen sie nach Marokko mit. Das hat großen Einfluss auf die Stadt.
Lidl ist nicht der einzige Supermarkt in der Stadt. Auch andere Anbieter haben große Filialen hier. Denn das Geschäft mit den Kunden aus Marokko lockt, sagt der Soziologe Carlos Rontomé.
In einem Einkaufszentrum habe ich unlängst ein Schild gesehen, auf dem stand, Sie können in marokkanischen Dirham bezahlen. Das wäre noch vor 5, 6 Jahren undenkbar gewesen. Zuzugeben, dass das Geld jetzt aus der aufstrebenden marokkanischen Mittelklasse kommt, die in Ceuta einkauft und viel Geld hier lässt. Denn viele, die kommen, gehören der Mittel- und Oberschicht an. Sie kaufen hier Produkte, die sie in der Heimat nicht finden oder die dort viel teurer sind.
Das Geschäftsmodell von Ceuta hat sich verändert, meint Carlos Rontomé. In den 20er Jahren wurde Ceuta zum Freihafen deklariert. Die Stadt war steuerbefreit. Das machte sie über Jahrzehnte zum Umschlagplatz für Waren aus aller Welt, besonders aus Asien. Viele Spanier setzten vom Festland über, um günstig in Ceuta einzukaufen. Die Stadt erlebte eine wirtschaftliche Blütezeit. Der Handel mit dem armen Nachbarland Marokko sei fast bedeutungslos geblieben, so Rontomé. Das änderte sich mit dem Beitritt Spaniens zur Europäischen Union vor gut 30 Jahren. Nun galten andere Zollregeln.
Der Handel mit Marokko ist im Laufe der Zeit immer bedeutender geworden. Besonders Bekleidungs- oder Juweliergeschäfte haben diese Entwicklung angetrieben. Viele Einwohner in Ceuta wollen eigentlich Distanz zu Marokko halten. Sie möchten mit diesem Land und allem, was von dort kommt, am liebsten nichts zu tun haben. Die Geschäfte haben sich dagegen angepasst und sich am marokkanischen Kunden orientiert.
Anpassungsfähige Händler und Supermarktketten, davon lebt Ceuta. Aber nur zum Teil. Der andere Teil ist der spanische Staat. Ceuta ist eine Beamtenexklave. 4 von 10 Beschäftigten arbeiten hier für den Staat. Mit Steuererleichterungen subventioniert Spanien die Exklave zusätzlich. Ceuta ist eine wirtschaftliche Wüste. Hier gibt es weder eine bedeutende Industrie noch eine Landwirtschaft. Auch deshalb ist Ceuta aufs Nachbarland angewiesen, auf den grenzüberschreitenden Handel oder, wie er hier genannt wird, den untypischen Handel, den Schmuggel. Wegen dieser Waren kämpfen an der Grenze jeden Tag tausende Marokkaner darum, nach Ceuta eingelassen zu werden.
Es ist 7:30 am Morgen, als die Frauen auftauchen. Das Rattern und Klappern ihrer Handkarren kündigt sie an, bevor sie wirklich zu sehen sind. Es sind harte, teilweise verhärmte Gesichter unter den Kopftüchern. Die Frauen hasten zu den Lagerhallen hier am Rande der Stadt Ceuta. Dort warten die Händler. Kaffee, Kakaopulver, Spülmittel bieten sie massenweise an. Gebrauchte Kleidung oder Schuhe auch, Decken oder Handtücher. Der Umgangston ist rau. Die Frauen werden angeblafft, zur Eile gedrängt, manchmal beschimpft. Hastig werden Waren zusammengerafft, Kartons mit Klebeband irgendwie auf den Handkarren befestigt. 20, 30, 40 Kilo schieben, zerren und schleppen die Frauen auf den Handkarren zur Grenze. Erst kontrollieren die spanischen Grenzer, dann Marokkos Beamte. In Fnidek, auf der marokkanischen Seite angekommen, warten schon die Händler, die die Waren dort weiterverkaufen. Die Frauen bekommen etwa 20 Euro für ihre Schlepperei. Fatima Al-Barudi verdient so ihr Geld. Sie ist 41 Jahre alt, geschieden und arbeitet seit 15 Jahren als Maultierfrau. So nennen sie die Lastenträgerinnen, die Waren über die Grenze schleppen.
Wenn ich nach Ceuta reinkomme, kann ich 20 Euro am Tag verdienen. Aber ich muss 90 Euro Miete pro Monat für meine Wohnung zahlen. Dazu kommen Strom und Wasser. Und ich habe 4 Kinder.
Das Mitglied der Europäischen Union, Spanien, handelte im Schengen-Abkommen aus, dass die marokkanischen Nachbarn aus der näheren Umgebung von Ceuta ohne Visum jeden Tag für eine begrenzte Zeit in die Stadt kommen können. Die Waren, die sie dort einkaufen, sind vergleichsweise billig. Erstens, weil Ceuta ein Freihafen ist, also keinen Zoll auf Importwaren erhebt. Zweitens, weil Marokko Ceuta nicht als spanisches Territorium akzeptiert. Ceuta gehört demnach zum Königreich Marokko, also gibt es offiziell keine Grenze und deshalb keinen Zoll. Aus diesem Wirrwarr entstand der wuselige Grenzverkehr zwischen dem spanischen Ceuta und dem marokkanischen Fnidek. Deshalb lohnt es sich für die Frauen, Waren aus Ceuta nach Fnidek zu wuchten. Oder besser, früher lohnte es sich wirklich. Jetzt haben sich die Dinge geändert, sagt Fatima Al-Barudi.
Früher habe ich etwa 100 Euro am Tag verdient. Jetzt ist alles anders. Ich verdiene nur noch etwa 20 Euro und darf nur zweimal pro Woche nach Ceuta rein.
Diese Beschränkung gilt, nachdem in den vergangenen 8 Monaten 6 Lastenträgerinnen an der Grenze ums Leben kamen. Sie wurden totgetrampelt, als sie im dichten Gedränge des schmalen Grenzkorridors stürzten und unter dem Gewicht ihrer Last nicht schnell genug wieder auf die Beine kamen. Nach diesen Tragödien wurde zweierlei beschlossen. Erstens, es werden nicht mehr so viele hineingelassen. Und zweitens, die Waren dürfen nicht mehr auf dem Rücken geschleppt werden, sie müssen auf Handkarren transportiert werden. Deshalb bildet sich schon am Sonntagabend ab 18 Uhr auf marokkanischer Seite eine Schlange vor der Grenze. Wer Montag früh möglichst rasch nach Ceuta reinkommen will, der steht schon sonntagsabends an, übernachtet vor der Grenzanlage. Bei brüllender Hitze oder eisiger Kälte egal. Bis am Morgen um 7 Uhr die Tore aufgehen. Drängelnd und schiebend ziehen die Frauen mit ihren Handkarren los.
Alfonso Cruzado sieht das Spektakel jeden Tag. Aus der Perspektive des Grenzbeamten. Cruzado ist Sprecher der spanischen Polizei Guardia Civil von Ceuta. Er schätzt, dass im Schnitt 20.000 Menschen täglich durch den neuen Grenzübergang Tarajal nach Ceuta kommen. Wobei es sich nicht um 20.000 Einzelpersonen handle. Viele passieren ja mehrmals die Grenze.
Si veis, bueno, es un carril de salida. Lo que se intenta siempre es que este carril esté vacío.
Er zeigt auf die lange Schlange am Ausgang, wo die Frauen mit den mittlerweile prall gefüllten Handkarren stehen, um wieder nach Marokko auszureisen. Der Andrang der Lastenträgerinnen, Putzkräfte und Handwerker ist jeden Tag unübersehbar. Der Grenzübergang Tarajal ist der Durchschlupf durch eine Grenze, die hermetisch abgeriegelt ist. Ein Nadelöhr zwischen den Welten. Marokkaner aus der Umgebung können da ganz legal durchschlüpfen, aber afrikanische Migranten gelten als Illegale. Dennoch warten sie im marokkanischen Hinterland, in den Bergen und Wäldern der Region Tetuan, Wochen, teilweise monatelang auf eine Chance, die Grenze zu diesem kleinen Stückchen Europa überwinden zu können. Alfonso Cruzado und seine Kollegen der Guardia Civil sollen sie daran hindern.
Esto es el corazón de la comandancia. Esto dirige todo.
Cruzado öffnet die Tür zu dem, was er das Herz des Grenzschutzes nennt, die Einsatzzentrale. Auf großen Monitoren ist der Grenzzaun zu sehen, aus gleich mehreren Perspektiven. Und auch Küstenabschnitte. Die Grenzschützer können hier jedes kleinste Ereignis am Zaun zentimetergenau unter die Lupe nehmen.
Alpha 14.
Alpha 14, sagt auf einmal eine Computerstimme. Sie meint den Abschnitt des Zauns, an dem gerade etwas Ungewöhnliches passiert. Ein Warnhinweis an die Polizisten, für den Fall, dass sie den Hinweis auf dem Bildschirm übersehen haben. Sie könnten jetzt eine Patrouille losschicken. Die wäre in 3 Minuten am Ort des Geschehens, sagt Alfonso Cruzado. Und das ist meistens der Zaun von Ceuta.
Der Zaun hat nur eine Funktion. Er verschafft uns Zeit. Wenn jemand eindringen will, brauchen wir ja ein Mindestmaß an Zeit, um darauf zu reagieren. Nur der Zaun an sich würde niemanden vom Versuch abbringen, den Grenzübertritt zu versuchen.
Dabei bietet der Zaun von Ceuta ein abschreckendes Bild. Besser gesagt, die Zäune, denn es sind 2. Gut 8 Kilometer lang, jeweils 6 Meter hoch, an der Spitze mit NATO-Draht verkleidet. Zwischen den Zäunen gibt es einen Streifen, über den die Polizisten schnell an Ort und Stelle kommen können. Cruzado deutet auf die Anlage.
Hier schon wieder. Du danke.
Ich bin da schon selbst hochgeklettert. Ja, das würdest du auch schaffen. Du nimmst einfach ein Stück Karton unter die Hand und hangelst dich damit hoch. Wer unbedingt rüber will, den wird dieser Zaun nicht davon abbringen. Manche verbringen ein Jahr da drüben in Marokko und warten auf diesen Tag. Die sagen doch nicht, oh, 2 Zäune, ich gehe zurück, ihr habt mich überzeugt.
Gerade erst wieder Anfang Juni haben es 400 Migranten versucht. Um 7 Uhr morgens stürmten sie den Zaun. Die meisten von ihnen wurden von marokkanischen Sicherheitskräften aufgegriffen. Nur 5 gelang es, auf spanischen Boden zu kommen. 2 mussten mit schweren Schnittwunden in einem Krankenhaus behandelt werden.
Ich habe es schon 4 oder 5 Mal versucht, sagt Yusuf, ein junger Migrant aus Kamerun.
Es ist schwierig, hier in Marokko zu leben. Ich will weiter versuchen, nach Europa zu kommen, um dort besser leben zu können. Das Leben in Marokko gefällt mir nicht.
Yusuf ist einer von vielen Afrikanern, die es bis in die Berge der Region Tetuan geschafft haben. Dort sitzen die Migranten Wochen oder Monate lang fest. Sie kampieren im Wald, rund 7 Kilometer von Ceuta entfernt. Immer wieder gibt es internationale Schlagzeilen, wenn große Migrantengruppen versuchen, den Grenzzaun zu stürmen. Natürlich wissen die marokkanischen Behörden, dass die Migranten da sind. Sicherheitskräfte beobachten sie, halten Kontakt zu den Grenzbeamten auf der spanischen Seite und brechen immer wieder zu Razzien auf, um die Lager der Migranten aufzulösen. Journalisten sind dabei selten erwünscht, ausländische Korrespondenten brauchen sowieso eine Sondergenehmigung. Im Februar vergangenen Jahres durfte ein Fernsehteam einer regierungsnahen marokkanischen Internetplattform in der Region bei einer Razzia filmen. Marokko wollte offenbar zeigen, wie intensiv es sich um die Sicherung der Grenze zu Ceuta bemüht. Aber am Ende der Suchaktion nach Migrantenlagern sagt ein Sprecher der zuständigen Präfektur:
Nach den 3 letzten Sturmversuchen wurden die Sicherheitskräfte verstärkt. Und wie Sie selbst sehen können, die Migranten haben den Wald verlassen.
Wohin die Migranten dann gegangen sind, das bleibt unklar. Und es kommen immer wieder neue in die Waldregion. Aber Marokko versucht, den Zustrom einzudämmen. Die Regierung betont allerdings auch immer wieder, wir müssen dafür viel Geld und Personal einsetzen, um in Europas Interesse die Migration zu begrenzen. Inoffiziell ist aber ebenso oft zu hören, dass Marokko die Gegenleistungen der Europäischen Union für mickrig hält. Böse Zungen behaupten, wenn Marokko Ärger mit der Europäischen Union hat, wegen Fischereiabkommen oder wegen Visa beispielsweise, dann schauen die marokkanischen Grenzer beim nächsten Ansturm auf den Zaun ganz gerne mal weg. Um zu signalisieren, Marokko spielt keineswegs den Gendarm für Europa, ohne dafür Gegenleistungen zu erwarten. Wenn es zwischen Europa und Afrika knirscht, am Grenzzaun von Ceuta, wird es sichtbar. Das ist ein Dauerthema zwischen Marokko, Spanien und der Europäischen Union. Ein anderes lässt sich im wohl berühmtesten Stadtviertel Ceutas besichtigen.
Der muslimische Gebetsruf schallt durch das Stadtviertel Principe in der spanischen Stadt Ceuta. Die Bäckerei bietet marokkanische Backwaren an. Im einzigen Café am Ort steht Minztee auf den Tischen. Das Principe liegt direkt an der Grenze zu Marokko. Ein Stadtviertel, das in ganz Spanien berühmt und berüchtigt ist. Das liegt auch daran, dass ein Fernsehsender das Principe als Serienschauplatz gewählt und damit den schlechten Ruf des Viertels zementiert hat. Das Principe gilt als das Ghetto Spaniens, eine spanische Favela, in der angeblich Drogenschmuggler und islamistische Hassprediger den Ton angeben. Die Wirklichkeit sei komplexer, so der Journalist Karim Prim. Der Spanier ist im Principe aufgewachsen.
Das ist Vergangenheit. Klar, es gab Probleme. Da muss man nicht drum herum reden. Es gab Auseinandersetzungen und Unbehagen im Viertel. Aber heute wird das Viertel nicht mehr von Kriminellen kontrolliert, nur von seinen Bewohnern. Jeder lebt hier sein Leben. Klar gibt es weiterhin Probleme mit Kriminalität. Aber das gilt ja für viele andere Viertel auch.
Tatsächlich wirkt der zentrale Platz des Viertels auf den ersten Blick harmlos. Das ist das Zentrum des Principe. Hier sitzen die Alten, hier spielen Kinder, sagt Abdelkamil Mohamed und will damit sagen, das Principe ist viel besser als sein Ruf. Mohamed ist marokkanischstämmiger Spanier, wie die meisten hier. Er leitet den Nachbarschaftsverein des Viertels. Ihn zu treffen ist wie eine Eintrittskarte ins Principe. Fremden wird allerdings abgeraten, sich allein dorthin zu begeben, vor allem nachts. Keiner weiß, ob hier 12.000 Menschen leben, 15 oder 16.000. Im Principe herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Ursprünglich wurde es als Viertel für spanische Soldaten angelegt. Heute leben hier fast ausschließlich Muslime, viele nur von Gelegenheitsjobs.
Ceuta ist eine der spanischen Städte, in der die Zahl der Schulabbrecher besonders hoch ist. Das gilt auch für die Arbeitslosenzahl. Vor allem die junge Bevölkerung ist betroffen. Jugendliche hören mit 12, 13 oder 14 auf, zur Schule zu gehen. Deswegen werden viele straffällig oder reisen in Konfliktländer aus.
Ceuta macht Terrorismusexperten seit langem Sorgen. Denn unter den Spaniern, die sich als Kämpfer dem Islamischen Staat angeschlossen haben, stammen viele aus Ceuta. Meist sind es junge marokkanischstämmige Männer. Das Prinzipe gilt seit langem als ein Brennpunkt des Dschihadismus. Es war in den vergangenen Jahren immer wieder Schauplatz groß angelegter Polizeiaktionen, bei denen Terrorverdächtige verhaftet wurden. Für Karim Prim ist das allerdings eher ein Thema der Vergangenheit.
Die Sicherheitskräfte haben ihre Arbeit gemacht. Heute ist die Lage eine andere. Das gilt auch für die Konfliktzonen. Wir waren in Ceuta über eine lange Zeit hinweg im Auge des Orkans. Denn von hier aus stammen 17 Personen, die in Kriegsgebiete ausgereist sind. Und ja, sie kamen vor allem aus dem Príncipe. Das kann man nicht verleugnen.
Doch der Islamische Staat habe an Anziehungskraft verloren. Das wirke sich auch in Ceuta aus, glaubt Prim. Abdelkamil Mohamed sieht das ähnlich.
Ja, zu einer gewissen Zeit war das wie eine Mode. Genau wie zu einer anderen Zeit der Drogenschmuggel. Die Menschen haben heute mehr Problembewusstsein. Ich denke, das Viertel ist heute nicht mehr gefährlich. Zu einer gewissen Zeit gab es hier viele Raubüberfälle, Schießereien. Heute ist es ziemlich sicher. Warum? Vielleicht einfach deswegen, weil die meisten Kriminellen im Gefängnis sitzen.
Wenn Abdelkamil Mohamed, der Vorsitzende des Nachbarschaftsvereins, durchs Príncipe geht, dann ist es, als sei der Bürgermeister unterwegs. Jeder scheint ihn zu kennen. Arbeiter klopfen Steinplatten auf einem Gehweg fest. Sie machen die Arbeit, die eigentlich die Stadtverwaltung erledigen müsste, kritisiert der Chef des Nachbarschaftsvereins. Im Stadtviertel müsse viel in Eigeninitiative gemacht werden, sonst gehe nichts voran. Abdelkamil Mohamed meint, dass er und sein Nachbarschaftsverein permanent kämpfen müssen für die muslimischen Spanier im Príncipe.
Es ist ein Rassismus, eine Isolation, versteckt, aber institutionalisiert. Denn sie benutzen die Institutionen, um die muslimischen Stadtteile bei Investitionen zu benachteiligen.
Sie, das sind die Verantwortlichen Ceutas. Wir, das sind die muslimischen Spanier der Stadt. Sie und wir. Abdelkamil Mohamed empfindet das so und aus seiner Sicht gibt es dafür viele Beispiele. Die Stadtregierung sagt, sie habe in den zurückliegenden Jahren 20 Millionen Euro an Zuschüssen der Europäischen Union in das Quartier Príncipe investiert. Mohamed hält das für eine völlig überhöhte Angabe. Aber selbst wenn, insgesamt habe Ceuta doch Zuschüsse der Europäischen Union in Höhe von 500 Millionen Euro erhalten.
500 Millionen Euro, das heißt gerade mal 4% davon, sind hier im Stadtviertel Príncipe gelandet. Und es hat sich eigentlich wenig verändert.
Natürlich macht Ceutas Stadtregierung eine ganz andere Rechnung auf. Ihre Experten verweisen beispielsweise auf die hohen Sozialhilfezahlungen für Familien im Príncipe. Mohamed interpretiert die Zahlen aber auf seine Weise. Was unter dem Strich bleibt, ist eine Konfliktlinie. Die verläuft in den Köpfen und Gemütern von muslimischen und von christlichen Spaniern. Aber sie ist nicht die einzige. Denn da sind ja auch noch die marokkanischen Nachbarn, die jeden Tag scharenweise über die Grenze in die Stadt strömen. Es grummelt in der Enklave zwischen den Welten.
Ceuta ist die Stadt des fast unüberwindbaren Grenzzauns und des alltäglichen Schmuggels. Eine zerschnittene und umstrittene Stadt. Verschmähter Außenposten und stolze Bastion der Spanier. Kleines Eldorado für die armen marokkanischen Nachbarn. Ein Fluchtpunkt für afrikanische Migranten.
Am Schnittpunkt zwischen Europa und Afrika ringt die Enklave mit Armut, Bildungsmisere, Kriminalität und Radikalisierungsgefahr. Nur, es gibt kein gemeinsames Konzept für Ceuta und die marokkanische Nachbarregion. Spanien und Marokko grenzen sich voneinander ab. Ceuta ist zwischen den Kulturen stecken geblieben. Die Stadt ist Leidtragende und Profiteur des Zauns.
Deshalb bleibt sie eine Stadt der Grenzgänger.
Eine Stadt zwischen den Welten.
Ceuta über die spanische Exklave in Afrika, über die Grenzstadt zwischen den Welten und ihre Flüchtlingsströme haben unsere Korrespondenten Marc Dugge und Jens Borchers berichtet. Das war HR Info, die Reportage. Wie recherchiert man so ein Thema? Wie kommt man so nah heran an die Menschen dort und an ihre Geschichten? Davon erzählen unsere Autoren in der Sendung HR Info Politik. Infos, Sendezeiten und natürlich den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Liane Stahl.